Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat und ja, die letzte Folge für das Jahr 2025. Haben wir ja genug Folgen aufgenommen dieses Jahr. Follow the Rechtsstaat, wie immer der Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Und wie immer geht es um Aktuelles und wie immer geht es um Recht. Und heute haben wir auch einen recht bunten Mix von natürlich Datenschutz. Wir fangen mit dem Datenschutz an und hören mit dem Datenschutz auf. Und zwischendurch geht es ein bisschen um unsere Verfassung, in gewisser Weise auch dort wieder um Datenschutz, um eine neue Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Ja, wir sind der Stefan Brink, der neben mir sitzt und der hier in Berlin das WIDA-Institut für Digitalisierung leitet. Und ich bin Nico Herting. Und dann starten wir gleich durch, nicht? Und zwar mit einem Fall, einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Brandenburg, die mir vor allen Dingen deshalb aufgefallen ist, weil sie eine Fallkonstellation behandelt, die ich unzählige Male schon als einen Problemfall geschildert habe, nämlich der Entscheidung befindliche Ehemann, der bei der Scheidungsanwältin seiner Ehefrau den Auskunftsanspruch nach Artikel 15 DSGVO stellt. Diesen Fall habe ich immer wieder genannt und ins Feld geführt als einen Problemfall, wo das Anwaltsgeheimnis und der Datenschutz kollidieren. Und zu meiner Überraschung gibt es jetzt tatsächlich einen Gerichtsfall, wo es um genau diese Konstellation geht.
Du hast ihn herbeigewünscht, ja. Nico. Artikel 15 ist, glaube ich, allen klar soweit. Auskunftsanspruch, die Möglichkeiten des Betroffenen tatsächlich zunächst mal Auskunft darüber zu erhalten, dass die eigenen personenbezogenen Daten vom Verantwortlichen verarbeitet werden und dann nähere Auskunft über diese personenbezogenen Daten und über weitere Angaben nach Artikel 15 Absatz 1 zu bekommen. Hier in dem Kontext ein harter Unterhaltsstreit, der da stattgefunden hat. Anders als Nico sich das ausgedacht hat, eine Klägerin, die Auskunft begehrt vom Rechtsanwalt des Ex-Partners. Hintergrund also wirklich sehr unschöne Vorwürfe, die da im Raum stehen. Unterm Strich behauptet die Klägerin jedenfalls, ihr damaliger Lebensgefährte habe sie heimlich gefilmt und fotografiert und sie hat jetzt Angst, dass dieses Material im Zuge dieser unschönen Auseinandersetzung im Internet landet. Und als ersten Schritt verlangt sie mal Auskunft Artikel 15 Absatz 1 und 3 Datenschutzgrundverordnung und zwar nicht, wohl jedenfalls nicht nur, vom Beklagten, sondern vom Anwalt des Ehemanns. Da will sie auch im Weiteren wegen der unterbliebenen Auskunft einen Schadenersatz haben nach Artikel 82 DSGVO in Höhe von 10.000 Euro. Und die Beklagte, heißt es, also offensichtlich eine Anwältin des Ex-Partners, beruft sich darauf, dass die Informationen, die da von der Klägerin von ihr herausbegehrt werden, im Rahmen des Mandatsverhältnisses erlangt worden seien. Und unterlägen deswegen einem Berufsgeheimnis und seien nicht rauszugeben. Das fand das Landgericht, das in erster Instanz damit zu tun hatte, auch schlüssig und sagte, jo, wäre ja noch schöner, wenn du da, liebe Klägerin, in das Mandatsverhältnis zwischen deinem Ex und seiner Anwältin reinschauen könntest. Rechtlich unterfüttert sieht das Landgericht das in § 29 Absatz 1 Satz 2 BDSG, der in Ausgestaltung des Artikel 23 Absatz 1 Datenschutzgrundverordnung eine Beschränkungsmöglichkeit von Rechten nach der Datenschutzgrundverordnung vorsieht. Inhaltlich geht es um das Anwaltsgeheimnis aus 43a Absatz 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung. Was steht drin in dem Paragraph 29 Absatz 1 Satz 2 BDSG? Da sind also nationale Vorschriften zur Eingrenzung, in diesem Fall des Auskunftsrechts, des Artikel 15. Da steht drin, das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gemäß Artikel 15 besteht nicht, soweit durch die Auskunft Informationen offenbart würden, die nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, tolle Vorschrift, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten geheim gehalten werden müssen. Wir fangen jetzt mal nicht an, darüber nachzudenken, was der Gesetzgeber mit dem Wesen von Informationen meint und denken auch zunächst mal nicht darüber nach, ob sich das im Rahmen von Artikel 23 DSGVO bewegt, sondern stellen einfach nur fest, es gibt also durchaus offensichtlich eine Möglichkeit vom nationalen Gesetzgeber vorgesehen, das Anwaltsgeheimnis nach der Bundesrechtsanwaltsordnung gegen Artikel 15 in Stellung zu bringen. Und deswegen sagt das Landgericht also, Klageabweisung, du kriegst weder Auskunft noch Schadenersatz nach 82 wegen Nichtauskunft, weil du einen solchen Anspruch gar nicht hast, an die Informationen der Anwältin ranzukommen. Dann bringen Sie noch einen weiteren hübschen Satz. Ich glaube, das ist aber inzwischen abgeräumt vom Europäischen Gerichtshof. Das Landgericht meinte noch, dass der 82 ja nur Schadenersatz für verordnungswidrige Datenverarbeitung vorsehe, nicht jedoch für die Nichterfüllung des Auskunftsanspruchs. Naja, also Landgericht sagt nicht. Jetzt kommt das Oberlandesgericht und macht etwas, was mich prozessual ein bisschen überrascht hat, aber mich überrascht da vieles, weil ich keine Ahnung habe. Das Oberlandesgericht hat also einen Beschluss gefasst. Als ehemaliger Verwaltungsrichter würde ich sagen, das ist so eine Art Hinweisbeschluss, wo gesagt wird, liebe Prozessbeteiligte, wir haben vor, die Berufung zurückzuweisen. Wir sehen nämlich zwar keinen Rechtsmissbrauch bei der Klägerin. Das ist vorgetragen worden von der Beklagten, die sagte, das ist doch missbräuchlich, mir in die Akten schauen zu wollen. Da sagt das Oberlandesgericht, nee, das ist es nicht. Das ist, der 15 geht relativ weit. Aber das OLG bestätigt das Landgericht, indem es sagt, ja, der Artikel 15 ist über 23.1 eingeschränkt, und zwar in Gestalt des 29 BDSG. Und wir schützen das Mandatsverhältnis. Nico, ist das die Lösung, die dir vorschwebt, wie man den Artikel 15 in den Griff kriegt, wenn man es mit naseweisen Prozessgegnern zu tun hat, die in das doch so vertrauliche Mandatsverhältnis reinschauen wollen? Ist das die Lösung?
Vielleicht kurzer Hinweis, erstmal zum Prozessualen. Das ist seit langer Zeit, längerer Zeit in der Zivilprozessordnung so vorgesehen, in der Berufung, dass das Berufungsgericht, bevor es eine mündliche Behandlung anberaumt, erst einmal schaut, ob die Sache offensichtlich unbegründet ist. Wenn sie offensichtlich unbegründet ist, dann kommt es meist gar nicht zu einer mündlichen Verhandlung, weil das Gericht dann einen Beschluss erlässt, in dem es begründet, warum es die Berufung für aussichtslos erachtet. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Stellung zu nehmen für den Berufungsführer. Aber häufig, und so verhält sich das dann auch wahrscheinlich in einem solchen Fall, häufig wird dann schlicht die Berufung zurückgenommen, weil man sieht, dass es aussichtslos ist. Und in solchen Fällen haben wir das dann häufig, dass wir dann dokumentiert haben nur die Hinweisbeschlüsse, weil mit den Hinweisbeschlüssen der Prozess zu Ende war.
Ja, nicht? Ja.
Wenn sich die Berufungsführer noch wehren, dann kommt es nachher auch noch mal zu einem weiteren Beschluss über die Zurückweisung der Berufung.
Aber das, Nico, können wir doch schon mal sagen, das ist schon mal aus meiner Sicht daneben, nämlich offensichtlich unbegründet bei so einer Rechtslage, wo ich sagen würde, also da denken wir doch mal drüber nach. Was steht im 23 drin? Was gibt der 29.1.2 BDSG her? Wer ist Dritter im Sinne dieser Vorschrift? So offensichtlich scheint mir das jedenfalls nicht zu sein.
Ja, also das ist, aber offensichtlich unbegründet ist es schon, wenn alle drei Richter derselben Meinung sind.
Wenn sie es einstimmig sagen, ja. Schöne Grüße. Das ist der Vorteil der Richter.
Also das ist die Praxis, und so ein richtiges System steckt da auch nicht drin, sehr unterschiedlich, wie das praktiziert wird bei den einzelnen Berufungsgerichten. Aber wir wollen ja hier gar nicht jetzt in erster Linie über das Prozessuale sprechen, sondern wir wollen sprechen darüber, worum es in dieser Entscheidung im Kern geht. Im Kern geht es um das Verhältnis vom Datenschutz zum Anwaltsgeheimnis. Das ist nämlich ein Verhältnis, das von vielen Missverständnissen geprägt ist. Denn die Datenschutz- und Anwaltsgeheimnis haben ganz unterschiedliche Zielrichtungen. Ja, beim Anwaltsgeheimnis geht es letztlich um den Schutz, also geht es um den Rechtsstaat, ja, weil wir also Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung auch inzwischen neuere Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs auch auf europäischer Ebene anerkannt. Kein Rechtsstaat ohne eine funktionierende Anwaltschaft und keine funktionierende Anwaltschaft ohne Anwaltsgeheimnis. Ja, also wenn man sich dem Anwalt, wie das halt in autoritären Staaten so sein mag, nicht rechtsstaatlichen Staaten so sein mag, wenn man dem Anwalt nichts mehr anvertrauen kann, ohne befürchten zu müssen, dass er es dem Staat oder anderen weitererzählt, dann ist der Anwalt auch kann der Anwalt nicht in der Form die Interessen des Mandanten vertreten, wie wir es in einem Rechtsstaat einfach gewöhnt sind. Das heißt also, das Anwaltsgeheimnis hat einen ganz, ganz klaren Rechtsstaatsbezug und hat bei Lichte betrachtet eigentlich überhaupt nichts mit Datenschutz zu tun. Datenschutz, das wissen wir alle, jedenfalls nach dem deutschen Verständnis aus dem Persönlichkeitsrecht mal erwachsen und dann mit einigen zusätzlichen Facetten heute versehen. Dass Datenschutz und Anwaltsgeheimnis eine völlig unterschiedliche Zielrichtung haben, erkennt man unter anderem daher, wer der Herr der Daten ist. Ja, der Herr der Daten ist beim Datenschutz selbstverständlich der Betroffene. Der Herr der Daten beim Anwaltsgeheimnis ist der Mandant. Und zwar unabhängig davon, um wessen Daten es geht. Ja, also wenn der Mandant mir sagt, bitte erzähle das und das über meine, also ich bin kein Scheidungsanwalt, aber hypothetisch, erzähle bitte im Scheidungsprozess das und das über meine Frau, dann muss ich das im Zweifel auch erzählen. Dann, also auf gar keinen Fall brauche ich jetzt erstmal die Frau zu fragen, ob sie damit einverstanden ist. Ja, deswegen so. Und weil wir dort verschiedene Schutzrichtungen haben, ist es gar nicht erstaunlich, dass es Kollisionslagen gibt, ja. Wo das Datenschutzrecht irgendwie rot blinkt und das Anwaltsgeheimnis blinkt grün oder umgekehrt. Ja, diese Kollisionslagen, die haben wir wieder, und das ist hier der klassische Kollisionsfall, ja, wo das eine einfach nicht, wo das eine nicht zum anderen passt. Und wenn man auch in anderen Zusammenhängen ja der Meinung ist, dass der Staat eigentlich in der Anwaltsakte nichts verloren hat, Beschlagnahme, Beschränkungen, Zeugnisverweigerungsrecht, Aussageverweigerungsrecht, das der Anwalt hat, und vieles, vieles noch mehr, dann ist es eigentlich logisch, dass man das auch jetzt nicht und anders sieht, wenn es jetzt darum geht, den Datenschutz durchzusetzen.
Aber Nico, mir stellt sich die Frage, haben wir tatsächlich in diesem Fall die Kollisionslage, die das Mandatsgeheimnis meint? Die Klägerin hätte ja, glaube ich, sagen zu können, denselben Anspruch nach Artikel 15 gegen ihren Ex. Mag sein, dass in bestimmten Konstellationen, dass man sagt, nö, das ist eher vielleicht Haushaltsausnahme, DSGVO kommt nicht zum Einsatz, aber würde ich sagen, das müsste man sich anschauen, aber der Regelfall wird sein, der Ex ist Verantwortlicher, und dass der 15 gegen ihn durchgreift, halte ich für klar. Mhm. Und der Ex kann sich auch nicht darauf zurückziehen, zu sagen, jo, das ist aber unangenehm oder das verschlechtert meine Chancen im Unterhaltsprozess oder andere berechtigte Interessen vorbringen. Das ist im Artikel 15 Absatz 4 nicht vorgesehen. Da geht es um Rechte anderer, Dritter. Und deswegen, wie passt das zusammen? Wenn die Klägerin sich vom Mandanten die Informationen besorgen könnte, aber jetzt nicht mehr vom Bevollmächtigten des Mandanten, ist dann sozusagen jetzt gewendet auf die Formulierung des BDSG, ist dann überhaupt der Mandant Dritter im Sinne des 29.1.2 oder ist das nicht vielmehr eine und dieselbe Partei mit dem Blickwinkel des Datenschutzes, das nur mit dem Unterschied, dass der Verantwortliche sich halt noch einen Dienstleister geschnappt hat, der seine Interessen vertritt, aber auf dessen Interessen es nun wirklich auch nicht ankommen kann, des Dienstleisters. Deswegen sind das nicht Dinge, über die das Oberlandesgericht Brandenburg noch mal ein bisschen nachdenken sollte, bevor sie einstimmig sagen, das ist alles total offensichtlich.
Also das mit dem, dass der 29 zwar unglücklich formuliert ist, aber das mit dem Satz, das Anwaltsgeheimnis gemeint ist, das ist eigentlich unbestritten. Ja. Das wird es so nicht geben, wenn es nicht genau dieses Thema hier auch um dieses Thema hier ginge. Ja, also ein bisschen was anderes als ein Dienstleister ist der Anwalt schon. Und das verhält sich nicht anders wie also aus Sicht einer Staatsanwaltschaft wie bei der Beschlagnahme. Mhm. Ja, natürlich ist es aus der Sicht der Staatsanwaltschaft auch seltsam, dass sie Gegenstände, die in der Anwaltskanzlei sind, nicht beschlagnahmen kann, die sie ohne weiteres beschlagnahmen könnte, wenn sie beim Mandanten lägen.
Einverstanden.
Ja, diese Konstellation ergibt sich letztlich einfach aus dem, ja, das Wort Wesen taucht da irgendwo auf, nicht? Aus dem Wesen des Anwaltsgeheimnisses.
Okay.
Ja, dass das halt ein geschützter Bereich ist. Und dieses Störgefühl, was du zum Ausdruck bringst, das ist genau das Störgefühl, das Staatsanwaltschaften haben, wenn sie feststellen, also das kann doch nicht sein. Also bis hin dann zu dem Verdacht, dass da also jetzt gezielt Dinge zum Anwalt geschoben werden,
so ist es ja.
Um also in die Beschlagnahmefreiheit hereinzukommen.
Das würde ich verstehen, aber hier haben wir nur eine Konstellation, wo doch der Mandant im Prinzip alle seine Unterlagen von seinem Anwalt herausfordern könnte und sagen könnte, gib mir alles. Und wenn er alles hätte, dann wäre das alles nach Artikel 15 auskunftspflichtig, wenn es ein 15er Fall ist. Und dann muss ich sagen, wo ist denn da dann sozusagen die Interessenkollision? Was für eine Rolle spielt es denn da? Beschlagnahmemäßig verstehe ich das sofort, dass wir da einen Schutzraum schaffen. Aber in der Konstellation, wo es darum geht, dass der Verantwortliche über Informationen verfügt, würdest du dann so weit gehen und sagen, ich glaube nicht, dass du das sagen würdest, die Dinge, die beim Anwalt liegen und wo er sich auf sein Anwaltsgeheimnis berufen kann, vielleicht sogar muss, die dürften über Artikel 15 auch nicht vom Ex herausgefordert werden. Soweit würdest du ja nicht gehen.
Nein, das behauptet niemand. Ja.
Gut. Mhm.
Ja. Das behauptet niemand. Aber das ist halt auch so. Also ich meine natürlich auch die beim Anwalt im Tresor aufgehobene Tatwaffe. Mhm. Ja. Mhm. Also wahrscheinlich könnte die sogar beschlagnahmt werden in der Anwaltskanzlei, aber das mal dahingestellt. Oder anderes, also belastende Korrespondenz, klar, und Ähnliches.
Ja.
Auch bei dir gilt natürlich, die kann natürlich auch der Mandant jederzeit wieder von seinem Anwalt herausfordern. Mhm. Nicht? Das ist, also das ändert, das macht keinen Unterschied, was jetzt die Reichweite des Anwaltsgeheimnisses angeht.
Sehr gut. Also ich würde sagen, ein interessanter Fall. Es lohnt sich jedenfalls, darüber nachzudenken, ob das die Antwort auf deine erträumten, erwünschten Konstellationen ist, weiß ich noch nicht. Ich glaube, da lässt sich noch mehr dazu sagen.
Es ist wohl auch so der Sachverhalt. Da geht es ja darum, dass es jetzt um Vorwürfe, die dort erhoben werden und um die Beschäftigung einer Detektei, die dort im Gange war. Also wenn man das mal ganz kurz die Datenschutzbrille abzieht, dann dürfte es auch zivilrechtliche Ansprüche geben, was jetzt, also aber natürlich dann gegen den Ehegatten, darauf geben, dort Auskunft zu geben.
Ja.
Weil da steht ja dann gegebenenfalls, stehen dann ja dort weitergehende Schadensersatz oder schadensersatzrechtliche Ansprüche dahinter. Und da ist ja der Auskunft, jetzt ein ganz normaler zivilrechtlicher Auskunftsanspruch ist da ja auch gegeben, wenn es darum geht, dass man die Auskünfte braucht, um den Schadensersatz oder um die Schadenshöhe zu beziffern oder überhaupt den Schadensersatzanspruch geltend zu machen.
Ja. Woran man mal wieder sieht, das Leben schreibt nicht nur die schönsten Fälle, sondern vollkommen klar und einfach gelagerte Fälle. Da streiten zwei um Unterhalt. Mhm. Sie hatten sich mal lieb, haben sich jetzt nicht mehr so richtig lieb und beschimpfen sich eigentlich nur noch. Der Ex ruft also seiner ehemals Geliebten hinterher, sie bietet offiziell auf der Seite Kauf mich ihre Leistung an, was man halt so erzählt, wenn man enttäuscht ist voneinander. Vielleicht hat er sogar recht, wissen wir nicht. Und am Ende steht eine datenschutzrechtliche Fragestellung, wo wir, so einfach der Fall auch gelagert ist, aus meiner Sicht jedenfalls nochmal intensiv drüber nachdenken müssen, ob wir über die Kette Artikel 15, Artikel 23, Paragraph 29, 1, 2 BDSG und 43a Absatz 2 BRAU tatsächlich diesen Fall gut und abschließend gelöst haben. Mal sehen, ob es bei der Einstimmigkeit innerhalb des Oberlandesgerichts Brandenburg bleibt. Wenn die unseren Podcast hören, fangen sie vielleicht nochmal an nachzudenken. Nein, glauben wir nicht wirklich. Nächster Fall. Das Bundesverfassungsgericht hat einen bemerkenswerten Beschluss gefasst, das kann man glaube ich sagen, am 25. November 2025. Und zwar hat es mal wieder in guter Tradition, so alle 10 Jahre, passiert das, bestimmten Ermittlungsmaßnahmen der Strafverfolger Grenzen gesetzt. Im Wege der einstweiligen Anordnung hat nämlich das Bundesverfassungsgericht einen Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg ausgesetzt. Dieser Beschluss erging gegen Vodafone als Telekommunikationsdiensteanbieter. Und dort sollte Vodafone zur Pflicht gemacht werden, eine anlasslose Überwachung und Auswertung sämtlicher DNS-Serveranfragen seiner rund 40 Millionen Kundinnen und Kunden. Worum geht's in der Sache? Es geht darum, dass die Staatsanwaltschaft einen aus ihrer Sicht kriminellen, also zu rechtswidrigen Zwecken, strafrechtswidrigen Zwecken eingesetzten Server ausgemacht hat und jetzt dem TK-Diensteanbieter Vodafone sagt, bitte schau doch mal, wer versucht, von deinen Kundinnen und Kunden auf diesen Server zuzugreifen und dort Informationen abzurufen oder Bestellungen abzugeben oder was auch immer zu tun. Und wir wollen gerne, dass du die rausfilterst, also diese Anfragen an den DNS-Server. Das ist letztlich so ein Makler sozusagen, der DNS-Server verbindet die Webseite, wie wir sie angezeigt bekommen, mit einem bestimmten Zahlencode. Und übersetzt das sozusagen, macht das aus diesem Wust, diesem chaotischen Internet eine treffsichere Ordnung. Und dann ist natürlich nichts leichter aus Sicht eines Strafverfolgers zu sagen, ja, dann fischen wir mal alle ab, die dort ihre Anfragen stellen. Und das Ganze wollen sie auch noch in Echtzeit haben.
Vielleicht kurz am Beispiel, also wenn es dort um den Server geht, der unter der Domain ginge, nur weil wir es gerade hatten, der unter der Domain kaufmich.de läuft, dann ist hier Folgendes gemacht worden. Man ist jetzt nicht etwa zu dem Host-Provider gegangen, wo kaufmich.de gehostet ist, sondern man ist zu dem Domain-Name-Dienst gegangen, der nichts anderes macht, als wahrscheinlich eine unglaubliche Vielzahl von Zahlenfolgen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, in die jeweilige Domain dann wiederum zu übersetzen. Weil ja. wenn man aufruft die Seite, dann kommt ja erstmal dann beim Empfänger kommt nur die Zahl an und dann muss das einmal geleitet werden über einen Domain-Name-Server, der das dann umwandelt in die Buchstaben. Ist umgekehrt. Wir geben den Buchstaben ein und es muss dann rückumgewandelt werden in die Zahlenfolge, damit es am richtigen Server eintrifft. Und ein ganz harmloser Dienst, wenn man so möchte, ja, der DNS, dieser DNS-Server-Dienst, an dieser Stelle, also ich war überrascht, dass es sowas gibt, aber jetzt sind wir ja auch keine Strafrechtler und haben da nicht so die praktische Erfahrung, was es da so was alles gibt bei den Behörden. Also da habe ich erstmal gestaunt, dass sowas überhaupt möglich ist. Kurz angetippt, schönen Gruß an den Kollegen Ehren Bazar aus Düsseldorf, der auch im Deutschen Anwaltverein ähnlich wie ich aktiv bin, ist, der diese Entscheidung entstritten hat, ich das vergesse.
Ja, sehr gut, sehr gut. Es braucht ja nicht nur eine gute Entscheidung von Karlsruhe, es braucht auch jemand, der sie auslöst. In der Sache also ging es um einen großen Fischzug. Der Strafverfolger Vodafone hat mitgeteilt, dass sie pro Monat etwa 13 Billionen Anfragen an diesen DNS-Server richten. Das sollte ausgefiltert werden nach einem bestimmten Ziel. Server und da sollte Vodafone die Anschlussinhaber ausleiten. Gestützt hat das die Staatsanwaltschaft auf die Paragraphen 100a und 100e StPO und Karlsruhe hat sich das angeschaut. Also es ist letztlich natürlich ein sehr, sehr breiter Zugriff. Die meisten der 13 Billionen Anfragen im Monat sind völlig unproblematisch, unverdächtig, betreffen also Menschen, die nie im Leben mit irgendeinem Strafverfahren zu tun haben werden. Und ausgefiltert werden dann die paar Trefferchen, die tatsächlich auf diesen kriminellen Server abzielen.
Muss ein beliebter Dienst sein. Das bricht sich dann runter auf 5 Millionen Abrufe pro Tag. Ich habe ein bisschen gegoogelt, aber nicht herausfinden können, um was für einen Dienst es da eigentlich gegangen ist.
Das wäre auch interessant
Nutzer
gewesen.
Dort überwacht werden.
Aber besser fragst du das nicht ab, Nico, sonst landest du noch in irgendeiner anderen DNS-Überwachung einer befreundeten Staatsanwaltschaft. Karlsruhe hat sich das angeschaut und hat gesagt, zunächst mal, wir sind im Verfahren der einstweiligen Anordnung und macht eine reine Folgenabwägung. Überlegt sich also, was ist denn schlimmer, dass wir das jetzt weiterlaufen lassen bis zur Hauptsacheentscheidung oder dass wir jetzt die Sicherheitsmaßnahmen mal stoppen. Und sie kam tatsächlich zu der Folgenabwägung, dass der Schutz des Fernmeldegeheimnisses von Millionen unbeteiligter Bürgerinnen und Bürger, Vodafone hat, wie gesagt, 40 Millionen Kundinnen und Kunden. Und das würde überwiegen gegenüber dem staatlichen Strafverfolgungsinteresse. Deswegen haben sie den Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg, der wiederum bestätigt war vom Landgericht Oldenburg, die das alles ganz toll fanden, hat den entsprechenden Beschluss ausgesetzt. Verfassungsbeschwerde von Vodafone war in dem Sinne also insoweit erfolgreich. Karlsruhe argumentiert, es gäbe schwere und irreversible Nachteile für den Anbieter, also für Vodafone selbst, die also auch eine eigene, selbst auch Beschwerde befugt waren in dem Kontext. Das hatten die Zivilgerichte vorher anders gesehen oder die ordentlichen Gerichte vorher anders gesehen. Karlsruhe sagt, auch Nachteile für Vodafone. Es droht ein Reputationsverlust, wenn die ihren Kunden sagen müssen oder die Kunden davon ausgehen müssen, dass Vodafone also bestimmte Anfragen unmittelbar der Staatsanwaltschaft zuleitet. Und natürlich ein Eingriff in das Fernmeldegeheimnis nach Artikel 10 der Kundinnen und Kunden. Und noch dazu, nicht nur, dass da eben überwiegend Unverdächtige davon betroffen sind, sondern es ist natürlich auch ein heimlicher Eingriff, nämlich der Eingriff wird ihm gegenüber nicht kommuniziert, weder angekündigt noch nachträglich wird darüber informiert. Mhm. Und das Strafverfolgungsinteresse, da macht Karlsruhe ein dickes Fragezeichen hinten dran, weil sie sagen, zur Schwere der Straftat habt ihr eigentlich nichts vorzutragen, das wissen wir nicht, das wisst ihr nicht, was dabei rauskommt. Und vor allen Dingen, sagt Karlsruhe, wir haben überhaupt nicht von euch gehört oder wissen zumindest aktuell nicht, ob es auch neben dieser DNS-Überwachung eine andere alternative, herkömmliche, analoge Strafverfolgungsmethode gegeben hätte, um die üblen Besucher des kriminellen Servers rauszufinden. Und solange wir da nicht wissen, dass es nicht auch noch mildere Mittel gibt, halten wir den ganzen Kram erstmal an. Und damit hat das Bundesverfassungsgericht sozusagen in seiner eigenen Tradition, aus meiner Sicht jedenfalls überzeugend gehandelt. Vorratsdatenspeicherungsentscheidung von 2010. 10 Jahre später die Entscheidung zur Bestandsdatenauskunft, wo Karlsruhe dieses wunderschöne Modell der Doppeltür nicht erfunden, aber jedenfalls ihm zu weiterem Ruhm verholfen hat, indem es dem sagt, es kommt nicht nur darauf an, dass der, in dem Fall der TK-Dienste-Anbieter verpflichtet ist, bestimmte Informationen rauszugeben. Man muss auch im Sinne einer Doppeltür fragen, dürfen denn diese Daten abgerufen werden von staatlichen Stellen? Es braucht also 2 Normen, die zusammenpassen müssen, um solche Informationsflüsse zu rechtfertigen. Und dann kommt der in Stein gemeißelte Satz von Karlsruhe: Eine anlasslose Überwachung von Telekommunikationsdaten ist mit dem Grundgesetz unvereinbar. Wow, da haben wir uns gefreut, Nico, oder?
Ja, der Fall ist voller Rätsel, auch weil ja auch gar nicht übermittelt ist, was für eine Straftat es eigentlich dort gehen soll. Und auch nicht so, mir jedenfalls nicht so recht klar wird, wer jetzt eigentlich der Beschuldigte sein soll. Das ist auch nicht so ganz deutlich, ob das jetzt derjenige ist, der den Server betreibt. Also dann kann es ja gar nicht so furchtbar viel sein, wenn es ein Server ist.
Also ich habe mir vorgestellt, Nico, ich habe auch keine Information, wie es wirklich war, aber dass das irgendwo im Darknet eine Plattform ist, auf der illegal Schusswaffen angeboten werden. So. Ja. Und dann könnte das anbieten, wäre schon eine Straftat, und das Kaufen wäre auch eine.
5 Millionen Anfragen pro Tag?
Was weiß denn ich, wer da alles nachfragt? Also bei denen der Größenordnung denkt man natürlich eher an pornografisches Material. Ja. Vielleicht ist es auch ein Fall aus dem Bereich Kinderpornografie, wir wissen es nicht. Aber Karlsruhe jedenfalls hat sehr deutlich gesagt, uns ist schon unklar, wo da die Straftaten liegen sollen und wie schwer die sein sollen.
Und dann ist dann also wirklich erschütternd, finde ich, dass, aber da bin ich vielleicht auch einfach naiv. 100a, das ist Individualüberwachung. Das ist das Abhören, das Anzapfen von Leitungen, sicherlich auch jetzt elektronischer Kommunikation. Aber es ist eben Individualüberwachung. Und wie die Behörden überhaupt auf die Idee kommen können, und die Gerichte das mitmachen können, eine Norm, die also ersichtlich Individualüberwachung erlaubt, zur Grundlage zu nehmen für, das ist ja hier fraglos Massenüberwachung, nicht? Nämlich Form der Überwachung, wo man das Netz einfach auswirft und dann schaut, was da drin hängen bleibt, das hat jetzt überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was im 100a eigentlich steht. Das ist schon verwunderlich. Es geht ein bisschen in Richtung Quick Freeze. Aber das haben wir ja gar nicht im Gesetz bislang als Instrument. Jedenfalls nicht, ist das bislang nicht so weit gekommen. Also es ist schon ein Fall voller Merkwürdigkeiten und ja, beruhigend, dass Karlsruhe jetzt hier auch eine Entscheidung getroffen hat, die, also ich wüsste gar nicht, dass die anders ausfallen könnte. Ja, das scheint, dem steht das so auf der Stirn geschrieben, dass einfach alle nach allen Maßstäben hier verfassungswidrig ist. Und
umso bedenklicher, lieber Nico, dass unsere Strafverfolgungsbehörden offensichtlich nicht auf die Idee kommen, dass das die falsche Norm sein könnte. Das kann einen schon nachdenklich stimmen, wenn da so wenig interne Kontrolle funktioniert. Oder jedenfalls die Auffassung besteht, da könnte man fündig werden. Das könnte irgendwie funktionieren. Möglicherweise sind die Normen doch zu komplex, auch für Staatsanwälte mittlerer Art und Güte, um sie sinnvoll und treffend anzuwenden.
Jetzt haben wir das Bundesverfassungsgericht, es ist ja richtig weihnachtlich heute, nicht? Wir haben das Bundesverfassungsgericht gelobt.
Ich finde es denkbar unbesinnlich, was wir hier machen.
Wir haben das Bundesverfassungsgericht gelobt und gepriesen, ja.
Gut,
das stimmt. Wir haben, Teile von uns haben das Oberlandesgericht Brandenburg gelobt. Und jetzt werden wir auch noch den Bundesgerichtshof loben.
Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also wir werden die heutige Folge nicht, kennst du das berühmte Baumloben, Nico? Dass man Baumloben
kennt. Das muss was Süddeutsches sein.
Ja, fängt aber südlich von Köln an. Also schon in der Eifel kennt man das Baumloben, im Hunsrück und im Schwabenland sowieso. Du stattest in der Weihnachtszeit deinem Nachbarn einen
Besuch. Die haben ja nichts anderes in der Eifel außer Bäume.
Sei ruhig. Du fängst wieder an, hier über Minderheiten herzuziehen und sie als, wie auch immer, ewig gestrig und nicht hip und...
Ich bin in Köln groß geworden, zu einer Zeit, wo man noch nicht Schulausflüge irgendwie nach Österreich zum Skifahren oder gar nach London
Ihr
oder New York gemacht hat. Für uns hat es immer nur in die Eifel gereicht. Ach,
das tut mir leid.
Das ist, ja, das
also hat, frühkindliche das hat Traumata haben auch nichts mit Weihnachten zu tun.
Das hat wahrscheinlich meine Wahrnehmung der Eifel lebenslang jetzt ein bisschen beeinträchtigt und getrübt.
Das ist offensichtlich. Und um das Problem, oder das nicht das Problem, das Thema abzuschließen, Baumloben heißt also, dass du in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit zu deinem Nachbarn gehst und dir zeigen lässt, was für einen wunderschönen Tannenbaum er aufgestellt hat, wie gut er ihn geschmückt hat. Und dann lobst du das Ganze und dafür wirst du natürlich entgolten. Ja? Also dann kriegst du einen Schnaps oder irgendwas Angemessenes.
Ey, geiler Baum, ja?
Nein, dir fehlt das Weihnachtliche.
Geiler Baum, Dicker.
Ja. Das war das Baumloben. Zurück zum BGH-Loben. Und ich glaube nicht, dass wir ihn ohne weiteres loben werden. Er hat ein Urteil gesprochen am 11. November 2025, wo es um die Frage ging, wer muss denn den Kopf hinhalten für eine Datenpanne, die passiert ist. Beklagter war ursprünglich mal ein Musikstreamingdienst.
Dieser aus Frankreich.
Ja, sitzt in Frankreich und freut also seine Nutzerinnen und Nutzer damit, dass jede Menge Musik, wahrscheinlich auch Podcasts und Ähnliches, auf Knopfdruck abgespielt werden gegen einen gewissen Obolus. Das macht der Streamingdienst nicht alleine, sondern der setzt dafür Dienstleister ein, externe Auftragsverarbeiter. Hier war es so, dass ein Auftragsverarbeiter gewechselt wurde vom Streamingdienst und dem alten Auftragsverarbeiter, also nach dem Vertrag nach Artikel 28 Datenschutzgrundverordnung, obliegen hat, die personenbezogenen Daten, die er vom Streamingdienst bekommen hatte, auch schön zu löschen. Das ist offensichtlich schiefgegangen, nämlich die Mitarbeiter dieses Auftragsverarbeiters haben gesagt, oh, das sind doch so schöne Daten, die nutzen wir mal und haben die zunächst von einer, wie es so schön heißt, produktiv in eine Testumgebung überführt, haben also da einfach Testdaten draus gemacht aus den scharfen Nutzerdaten und dann haben sie sich am Ende auch noch hacken lassen, sodass die Daten, die ganzen Kundenprofile des Streamingdienstes nachher im Darknet gelandet sind. Dieses Kundenprofil umfasste das, was da normalerweise halt drin ist. Vorname, Nachname, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Sprache, Registrierungsdatum. Das sind also Daten, die, würde ich sagen, die man erwarten würde in einem Kundenprofil und wo man jedenfalls auch mit der E-Mail-Adresse schon das ein oder andere an Schindluder anstellen kann. Der Kläger sagt also, da steckt eine Verletzung des Artikel 32 über die Datensicherheit von Seiten des Streamingdienstes dahinter. Und Kläger trägt also vor, Hintergrund ist das 82er-Verfahren, Schadenersatz will er haben, dass er sich Sorgen macht über den Verbleib seiner Daten und dass die möglicherweise missbraucht werden könnten im Sinne von Identitätsdiebstahl, Phishing, unzulässige Werbeanrufe, Werbemails und Ähnliches. Mit dieser Klage und diesen Sorgen blieb der Kläger in den ersten beiden Instanzen ungehört, bis der BGH kam und sagte, naja, da ist ja schon was dran, der Musikstreamingdienst hat seinen Pflichten als Verantwortlicher und Auftraggeber eines Auftragsverarbeiters nach Artikel 28 nicht genügt. Er hätte sich nämlich nicht damit begnügen dürfen, mit der Eigenauskunft des Dienstleisters, ja, ich lösche das dann, wenn der Vertrag rum ist, sondern er hätte sich das bestätigen lassen müssen nach Ende des Laufs des Vertrages und sich die Datenlöschung ja nochmal ausdrücklich versichern lassen. Er hätte sicherstellen müssen, sagt der BGH, dass der Auftragsverarbeiter seine vertragliche Verpflichtung erfüllt, die personenbezogenen Daten also tatsächlich nicht länger bei ihm gespeichert zu haben, so dass er auch tatsächlich keinen Zugriff mehr darauf hat. Das sei eine Pflichtverletzung des Verantwortlichen selbst. Und die Tatsache, dass der Auftragsverarbeiter da ohnehin Schindluder getrieben hat, Stichwort Produktivdaten werden als Testdaten genutzt, das entlaste ihn nicht. Das sei zwar möglicherweise ein Exzess des Auftragsverarbeiters, aber Grundlage für diesen möglichen Exzess sei ja die Pflichtverletzung des Verantwortlichen. Der hätte halt nochmal sich versichern müssen, dass die Daten wirklich weg sind. Und dazu beruft sich der BGH ganz folgerichtig auch auf Artikel 5 Absatz 2 DSGVO, eine der dunkelsten und anspruchsvollsten Vorschriften, Sie kennen es, die Rechenschaftspflicht des Verantwortlichen. Soweit, glaube ich, alles ganz interessant. Spannend wird es bei der Frage, was war denn jetzt der Schaden, der da dem
Twin-Nutzer
entstanden ist?
Ja? Eine Anmerkung zum Stichwort Testumgebung. Das ist ja auch so ein wenig beleuchtetes Thema, wenn man die Streaming-Dienste nutzt und jetzt ganz egal, ob es Musik oder Film ist, dann haben sie ja immer diese Funktion, dass sie einem Vorschläge machen, was man jetzt schauen oder hören soll. Und diese Vorschläge, die kommen natürlich aus Algorithmen wiederum, die halt versuchen zu analysieren, was jetzt jemand, der, also wenn du jetzt Helene Fischer viel hören würdest.
Nein.
Nein, okay. Aber ich ist ja ein Hypothetical. Also wenn du jetzt Helene Fischer viel hören würdest, also dass dir dann vielleicht auch, oh Gott, jetzt habe ich mich auf fremdes
Terrain gebracht.
Andrea Berg. Ja, du kennst dich ja doch besser aus als ich. Andrea Berg.
Antwort heißt schon wieder nein.
Könnte, ja. Nicht? Ja. Ja, und natürlich das Ganze dann angeblich jedenfalls in viel raffinierter, ob das immer so ist, das kann man jeder selber beurteilen anhand der Vorschläge. Also die Musikvorschläge auf meiner durchaus intensiv genutzten Musik-App treffen jetzt eher nur in selteneren Fällen meinen Geschmack. Will sagen, also da läuft ganz viel Auswertung von dem, was wir, also das, was wir alles hören und sehen, das wird irgendwo auf Servern und natürlich auch erstmal durchaus personenbezogen, weil die wissen ja, wer wir sind, verarbeitet. Das heißt, wenn hier von Testzwecken die Rede ist, dann ist das mit größter Wahrscheinlichkeit, sind das deren Algorithmen, die dann dort
geschult werden. Ja.
Geschult werden. Eine zweite Anmerkung noch, das erklärt vielleicht, wir werden ja gleich sehen, auch dass das eine sehr ausführlich begründete Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist, das erklärt es, dieser ist auch so ein Massenverfahren gewesen. Also aus dieser Datenpanne haben, wenn man es jetzt mal böse sagt, haben manche Kolleginnen und Kollegen versucht, sehr viel Honig zu saugen. Das ist sehr getrommelt worden dafür, dass man sich als dieser Nutzer meldet und diese Verfahren führt. Und das mag der Grund sein, warum der BGH sich in dieser Entscheidung dann ähnlich intensiv auch mit den Anspruchsvoraussetzungen, dann vor allem der Anspruchshöhe befasst, wie er das in dem Facebook-Scraping-Fall gemacht hat, der ja auch der Vorreiter war für eine ganze Masse von Verfahren, die es dazu im Thema gibt.
An der Stelle wird es interessant. Also wir haben eine Datenschutzverletzung aus Sicht des Bundesgerichtshofs und die begründete nachvollziehbar. Jetzt stellt sich die interessante Frage mit Blick auf 82. Wir brauchen ja nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs neben der Datenschutzverletzung auch noch einen Schaden und wir brauchen eine Kausalität. Was ist denn jetzt der Schaden? Und da sagt der BGH, der Kontrollverlust dieser Nutzers, dass seine Daten im Netz rumfliegen und dort möglicherweise missbraucht werden können, das genügt uns. Das ist der Schaden. BGH sagt also, steht dieser Kontrollverlust fest, stellt dieser selbst den immateriellen Schaden dar und es bedarf keiner sich daraus entwickelnden besonderen Befürchtungen oder Ängste der betroffenen Person. Diese sind lediglich geeignet, den eingetretenen immateriellen Schaden noch zu vertiefen oder zu vergrößern. Da gab es massive Kritik schon an der Meta-Entscheidung des BGH, wo gesagt wurde, ja, aber das habt ihr falsch verstanden. Der Kontrollverlust ist nicht der Schaden, sondern das verursacht sozusagen den Schaden. Und da hat der BGH sich wirklich Mühe gegeben und ist sehr umfangreich durch 10, 15 Entscheidungen des EuGH durchmarschiert und hat jeweils geschaut, wie haben die das genau formuliert und sind jedenfalls in jüngeren Entscheidungen des EuGH darauf gestoßen, dass dort der Kontrollverlust selbst als Schaden gewertet wurde vom EuGH. Und damit sagt der BGH, dann machen wir das auch so. Ob er damit ganz richtig liegt, würde ich sagen, warten wir mal ab, was der EuGH dazu in nächster Zeit sagt. Der wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dazu nochmal äußern. Der BGH führt in dem Kontext seiner Überlegungen übrigens auch nochmal was aus, was uns beim EuGH schon mehrfach übel begegnet ist, nämlich die Überwertung, die zu hohe Bewertung des Erwägungsgrunds 10. BGH sagt, zu berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang ferner, müsste es heißen, das mit der Datenschutzgrundverordnung verfolgte Ziel der Gewährung eines hohen Datenschutzniveaus für natürliche Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, also wieder dieser Selbstverstärker über Erwägungsgrund 10,
Der muss ja in jeder EuGH-Entscheidung kommen.
Der muss kommen, weil er so schön falsch ist. Also macht das, da sagt der BGH, gut, viel hilft viel und will das offensichtlich als stärkendes Argument dafür nehmen, dass der Kontrollverlust selbst der Schaden ist. Ganz trauen tut sich der BGH selbst nicht, indem er sagt nämlich, naja, wie auch immer man das jetzt sieht, jedenfalls haben wir ja begründete Befürchtung des Missbrauchs und dann ist das halt am Ende der Schaden. Das Gegenargument des Streamingdienstes, der sagte, naja, aber die Daten des Klägers waren vorher schon im Netz. Die waren vorher schon gehackt worden und ob das aus unserem Hacker-Fischzug kam oder nicht, wissen wir gar nicht, sagt der BGH, darauf kommt es gar nicht an. Im Zweifelsfall wurde der Kontrollverlust jedenfalls dadurch intensiviert und die Gefahr eines Missbrauchs wurde weiter erhöht und das reicht uns. Da gucken wir vielleicht bei der Bemessung der Schadenshöhe mal nach dieser Fragestellung, aber das ändert nichts Grundsätzliches daran, dass es ein 82er Fall ist, dass ein Schaden eingetreten ist und dass es dafür jetzt auch Schadenersatz geben muss. Jo, und mit diesen weisen Worten schickt der BGH dann die Entscheidung zurück in die Vorinstanzen und sagt, auf der Basis dürft ihr mal weiter nachdenken. Alles nachvollziehbar, Nico?
Ja, und vor allem meines Erachtens ist eigentlich gar nichts wirklich Neues in der Entscheidung, außer dass man nochmal ins Grundsätzliche geht und eigentlich nochmal auch die Linien, die man ja schon sehr deutlich gezeichnet hatte, seit der Scraping-Entscheidung nochmal gegen Kritik auch dann auch noch einmal verteidigt und sehr, wirklich sehr akribisch auch und gut nachvollziehbar, wie ich finde, auch die EuGH-Rechtsprechung dann nochmal analysiert, um zu zeigen, dass das durchaus im Einklang steht. Wir haben ja ein Problem mit dem immateriellen Schaden im deutschen Recht, weil wir ihn so gut wie nicht kennen. Der materielle Schaden ist leicht, das ist der in Geld messbare Schaden, den messen wir dann auch in Geld. Und zwar auf jeden Cent. Damit wissen wir
umzugehen. Rechnen können Richter ja bekanntlich.
Und wenn man es nicht, und dann Zivilprozessordnung, wenn man es nicht so ganz rechnen kann, dann darf das Gericht auch mal schätzen. Mhm. Nicht? Aber woran man eigentlich einen immateriellen Schaden überhaupt erkennt, das ist ja etwas, wo man erstmal so ins Leere greift. Und das liegt dann jetzt auch wieder daran, dass wir ja den immateriellen Schaden bei uns mit ganz wenigen gesetzlichen Ausnahmen nicht haben, 253 BGB. Wir haben dann das Schmerzensgeld haben wir bei Körpergesundheitsverletzungen und natürlich auch bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Wenn man jetzt wiederum sich fragt, was ist denn bei einer Persönlichkeitsrechtsverletzung, also mal kurz so sich erinnert, nach 823, was ist denn da eigentlich der immaterielle Schaden, dann landet man ganz, ganz schnell dabei, dass das Richterrecht ist. Also das ist die Hürde aufgebaut, dass es eine schwerwiegende Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts ist, aber auch in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Schmerzensgeld, die ja einfach alt ist schon, wird man keinen abstrakten Satz finden, also immaterieller Schaden ist. Und so verwundert es eigentlich auch nicht, dass jetzt auch der BGH jetzt beim 82 DSGVO, den er ja nolens volens anwenden muss, versucht durch Richterrecht überhaupt erstmal diese Vorschrift und den Begriff des immateriellen Schadens handhabbar zu machen. Ja, und da sind das eben diese zwei Kategorien, die er bildet. Gebildet hat ja schon seit dem Scraping-Urteil. Das eine ist der Kontrollverlust, das ist eher objektiv. Ja, es schwirren die Daten irgendwo im Darknet herum, wie das hier bei dieser offensichtlich der Fall war. Und die andere, die geht eher ins Subjektive, also hast du schlecht schlafen können, ja, im Streitfall zu beweisen durch Parteianhörung. Und ist das jetzt nicht irgendeine eine irre Wahnvorstellung gewesen, sondern ist es eine begründete Befürchtung gewesen? Da kommt dann wieder so die Haltelinie herein, dass man jetzt nicht mit irgendwelchen abwegigen Ängsten und dort kommen kann und Schadensersatz verlangen kann, sondern dass das schon in irgendeiner Form auch dann im Rationalen nachvollziehbar sein muss. So verstehe ich das und wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, das ist nach meiner Ansicht ist das ein auch wirklich guter Ansatz, den der BGH da gewählt hat. Der ist natürlich nicht zwingend, weil Richterrecht ist nie zwingend, ja, aber er hat es in die Hand genommen aus einer Vorschrift, die als solche eben also gar nicht so ohne weiteres anwendbar ist, weil sie keine Antwort hat auf die Frage, was ist der immaterielle Schaden. Und auch trotz zahlreicher EuGH-Entscheidungen wir ja auch dort keinen abstrakten Satz haben, hat das jetzt versucht zu handeln und die Vorschrift handelbar zu machen in 82 durch diese Fallgruppen. Und ich bin ziemlich sicher, dass bei dieser doch im Kern, weil es an sehr klaren Maßstäben der BGH hier setzt, dass das auch die Gemüter beruhigen wird und das, auch das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal im Laufe dieses Jahres gesagt, dass es letztlich dazu führen wird, dass es weniger Schadensersatzprozesse geben wird und dass vor allen Dingen dann auch denjenigen, die Hilfe der Rechtsschutzversicherung und angeblich Prozessfinanzierer, die auch sowas mal finanziert haben, da also die Massen in Bewegung setzen, denen wird ein bisschen die Freude daran vergehen, was daran nicht, dass unterm Strich nämlich letztlich ja auch gar nicht so furchtbar viel herauskommt. Das sind ja dann auch wieder, auch da hat der BGH ja Maßstäbe gesetzt, dass der normale, ich sag mal, der normale Kontrollverlust, die Daten im Darknet und die Nacht, die man nicht schlafen konnte, die sind im unteren dreistelligen Bereich. Ja, anzusiedeln.
Da sind wir bei 100, 200 Euro. Mhm. Also, Nico, wo ich den BGH gerne lobe, ist bei der Ausführlichkeit seiner Begründung. Wer ein Kompendium der bisherigen Rechtsprechung des BGH und des EuGH in diesem Bereich lesen möchte, dem sind diese 32 Seiten der Entscheidung des 6. Zivilsenats vom 11. November schwer empfohlen. Dass damit jetzt alle Fragen ausgeräumt werden, das ist nicht zu befürchten, aber das ist ja auch gar nicht angestrebt. Nico, dann sind wir am Ende.
Sind wir am Ende dieser Folge. Diese Folge wird in der letzten Woche dieses Jahres, also wie man immer so schön sagt, zwischen den Jahren laufen. Mhm. Damit ist es nicht, sind wir nicht nur am Ende der Folge, sondern auch am Ende der Folgen, aber nur für 2025. In 2026 kommen wir dann in alter Frische wieder und wir wünschen alles, was man üblicherweise aus diesem Anlass wünscht und freuen uns, wenn wir auch im Jahr 2026 euer und ihr Gehör finden.
Wunderbar. Sehr schön.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.